Hallo, ich bin Emmy und ihr hört den Babelli-Podcast. Was bedeutet eigentlich Hochsensibilität bei Babys und Kleinkindern? Woran erkennt man, dass ein Kind Reize intensiver wahrnimmt und schneller überfordert ist? In dieser Folge gehe ich mit der Expertin Claudia Vögele, sie ist Coach für Hochsensible, ins Gespräch und wir sprechen über typische Anzeichen und darüber, wie sich Hochsensibilität im Alltag zeigt. Außerdem bekommt ihr konkrete Impulse, wie ihr euer Kind in herausfordernden Situationen liebevoll begleiten und ihm mehr Sicherheit geben könnt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Diese Folge wird unterstützt von Nip. Und ich möchte euch kurz die Nip-Schnuller Made in Germany vorstellen. Wenn man stillt und trotzdem einen Schnuller nutzen möchte, ist einem vor allem eins wichtig, dass es sich für das Baby natürlich anfühlt. Genau da kommt der Nip Sherry ins Spiel. Der ist rund geformt, super weich und fühlt sich für Babys fast so an wie die Brust. Durch den flachen Saugerhals wird der Kiefer entlastet. Das ist gerade für die ganz kleinen Babys richtig angenehm. Das Saugteil besteht aus Naturkautschuk-Latex und ist extra weich. Es gibt sogar eine Newborn-Variante für die ersten Wochen. Und 94% der Hebammen aus einem großen Hebammentest haben den Sherry weiterempfohlen. Das fanden wir ziemlich überzeugend. Wenn ihr nicht der Typ Naturkautschuk seid, dann schaut euch den Nip Butterfly aus Silikon an. Der hat einen extra schmalen Hals, liegt dank seiner symmetrischen Form immer richtig im Mund und lässt sich auch gut mit dem Stillen kombinieren. Das große, luftige Schild sorgt dafür, dass die Haut gut atmen kann. Weniger Druckstellen, weniger Gereiztheit. Beide Schnuller gibt's in verschiedenen Größen, passend zum Alter eures Babys. Schaut sie euch einfach mal an. Alle Infos findet ihr bei Nip und in den Shownotes. Einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Tag, wann immer ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich sehr, heute mit Claudia ins Gespräch zu gehen. Hallo Claudia.
Hallo Emmy. Ich freue mich auch dabei zu sein.
Ja, wir wollen ja heute mal darüber sprechen, wie man hochsensible Babys und Kleinkinder erkennt und wie Eltern sie im Alltag einfühlsam und unterstützend begleiten können. Deswegen gleich am Anfang mal die Frage, was genau versteht man unter Hochsensibilität im Baby- und Kleinkindalter?
Ja, also ich denke, dass man Hochsensibilität nicht einfach an einer Altersgruppe festmachen kann. Das ist eine Persönlichkeitsstruktur, die in der Regel bei der Geburt anfängt und sich dann durchs ganze Leben zieht. Und je nachdem, wie viel Ressourcen ich schon habe, wie viel Lebenserfahrung ich schon gesammelt habe, wie ich die Empfindungen, die ich habe, einordnen kann, zeigt sich das halt unterschiedlich. Man kann sich so vorstellen, wie so ein Lautstärkeregler. Also in der Mitte sind so die allermeisten, sogenannte Zimmerlautstärke. Und dann gibt's die Zimmerlautstärke schon als extrem laut empfinden oder auch leise. Je nachdem. Und die Empfindung, das Nervensystem ist halt bei hochsensiblen Menschen besonders ausgeprägt. Das heißt, sie empfinden Zimmerlautstärke eigentlich schon als zu laut.
Zu laut.
Zu laut, genau. Und es gibt natürlich welche, da ist es nur ein bisschen lauter und für manche ist es extrem. Und das geht für alle Sinne, also schmecken, fühlen, riechen, hören. Und es ist aber jetzt nicht bei allen bis hinten der Regler auf, sondern es kann sein, in dem einen Sinn ist es nur etwas über Zimmerlautstärke, beim anderen ist es ganz bis hinten. Und so ist auch jeder Mensch dann total unterschiedlich. Das kann sein, er riecht unheimlich intensiv, so dass er mit schlechten Gerüchen fast überwältigt ist. Und einem anderen macht das nichts, bei ihm ist das beim Hören der Fall. Ist auch, sag ich mal, fürs Überleben wirklich gut, dass nicht alles auf volle Lautstärke aufgedreht ist, weil man da einfach besser mit klarkommt. Und es kommt bei den Hochsensiblen, das nennt man ja so landläufig so, es gibt aber auch hochsensitiv, das sind dann nicht die fünf Sinne, die betroffen sind, sondern eine ganz ausgeprägte Empathie. Also die Gefühle des anderen kann ich sehr gut verstehen und meine eigenen Gefühle werden als besonders stark wahrgenommen auch. Also Menschen, die ein ausgeprägtes Gefühl haben, zum Beispiel das Hungergefühl, Hochsensible mit Hunger, die könnten andere Leute anfallen. Die können dann nicht einfach sagen, na ja, wir essen in einer halben Stunde. Die werden dann sowas von grantig. Und das ist oft auch als Erwachsener noch. Also ich habe ein paar hochsensible Menschen in meiner Umgebung und wenn die Hunger haben, weiß ich das immer schon, weil sie schon entsprechend nervös werden. Und dann nützt so ein Stückchen Schokolade in der Nähe oder irgendwas schon sehr, also gerade auf der Arbeit oder so, dann weiß man schon, jetzt braucht man mit dem gar nichts anzufangen. Hunger überwältigt ihn.
Also immer einen kleinen Notfallregel in der Tasche haben.
kommt jetzt eben darauf an, ob es jetzt dieser Sinn ist, der so ganz ausgeprägt ist. Ein anderer kann das gut vertragen und trotzdem gehört es alles zur Hochsensibilität dazu. Also wie so ein Feintuning. Ne? Da ist es ein bisschen mehr, da ist es ein bisschen weniger. Und deswegen kann man das gar nicht so sagen. Alle hochsensiblen Menschen haben dieses und jenes, weil alle Menschen haben diese Sinne. Nur eben nicht so ausgeprägt. Und Hochsensibler sind ungefähr 15-20% der Bevölkerung. Und wenn die so unterwegs sind, dann sind ja schon mal von 10-8 anders wie man selber.
Ich finde es so krass, dass das so viele Menschen sind. Ich habe das vorhin auch gelesen und habe gedacht, krass, das ist ja eigentlich jeder Fünfte.
Ja, und wenn man sich vorstellt, bei 80 Millionen, da sind schon ein paar.
Das sind schon ein paar, genau.
Ja, und man denkt immer, man ist alleine auf dieser Welt, ist man aber gar nicht.
Also kann man jetzt aber sagen, du hattest gesagt, das ist angeboren, dass das mit der Geburt mitkommt im Prinzip. Es ist eine angeborene Persönlichkeit, kann man das so sagen?
Ja, sehr, sehr häufig. Es gibt auch eine Hochsensibilität nach Trauma oder wenn jemand eine ganz schlimme Kindheit gehabt hat, dann muss er ganz besonders wachsam sein, damit er sich schützt. Das gibt's auch. Aber da, wo ich mich mit beschäftige, ist das angeborene, die anders normale Menschlichkeit und den normalen Umgang damit. Das gibt's übrigens auch bei Tieren und ungefähr mit dem gleichen Prozentsatz.
Ach echt?
Das sind die als erstes spüren, ob Sturm kommt. Die merken, dass irgendwas ist. Das hat man ja auch bei dem Tsunami damals gesehen, dass sich bestimmte Tierarten schon bevor das Meer überhaupt Zeichen gezeigt hat, dass die sich schon auf höhere Gebiete zurückgezogen haben. Menschen, die Hunde, Katzen haben, die wissen auch, dass ihre Tiere oftmals Sachen spüren. Also unser Hund wusste schon, bevor ich gesagt habe, wusste er, dass wir zum Tierarzt wollten. Und das ist er gar nicht erst ins Auto eingestiegen. obwohl er sonst sehr gerne mit wollte, aber da hat er es schon vorher gewusst. Und das Phänomen kenne ich von einigen, die Tiere haben. Und da denkt man, naja, Tiere sind so oder Hunde hören mehr. Aber wenn ein Mensch mehr hört und man selber nicht, dann neigen viele dazu zu sagen, das stimmt doch gar nicht, das geht doch gar nicht.
Mhm. Aber jetzt haben wir ja schon gesagt, es sind die Sinne, die einfach viel, viel mehr wahrnehmen als in Anführungszeichen bei normalen Menschen. Oder
ja.
Normal hört sich immer so komisch an. Aber
ja.
Warum ist es wichtig, auf die Signale des eigenen Babys zu gucken, um zu verstehen, ob mein Kind hochsensibel ist oder nicht?
Also Babys fallen meistens in Krabbelgruppen schon auf oder da, wo Gruppen sind. Weil in Gruppen ist es lauter, man hat ganz viele unterschiedliche Gerüche, viele Menschen, es bewegt sich viel, unterschiedliche, sag ich mal, Farben und andere Umgebung und so. Und da reagiert ein hochsensibles Kind mit Zurückhaltung, mit Ängstlichkeit. Die haben ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis, klammern sich an ihre Mama. So, jetzt gehen wir mal davon aus, die erste Kindergruppe mit 3 Monaten Pekip. Alle liegen im Kreis, nackig sollen massiert werden oder sonst irgendwas. Und dieses Kind brüllt. Und als Mutter, ja Hilfe, was mache ich jetzt mit meinem falsch? Dann kommt so diese Schuldfrage hoch. Hätte ich das mehr trainieren müssen? Ist mein Kind irgendwie anders? Alle anderen machen das doch. Und dann kriegt man ja auch sofort ganz viele gute Ratschläge. Und spätestens da sehen so die Eltern, ja, Hilfe, irgendwas mache ich falsch. Muss ich das jetzt irgendwie abtrainieren? Und wenn ich aber weiß, das ist eine Persönlichkeitsstruktur, keine Krankheit, die man diagnostizieren kann und dann auch noch eine Pille womöglich geben, dass es in die Gruppe reinpasst, das erleichtert unheimlich. Und deswegen ist mir das so wichtig. Ich kannte das als junge Frau nicht, als ich Kinder hatte. Und da war das nämlich immer so in so Gruppen, oh, deins wieder, ne? Deins schreit mal wieder. Oder deins will mal da nicht hin, das will man wieder nicht mitmachen oder so. Zu Hause, ich bin hier selber auch so, war für mich das Kind völlig normal. Und es hat auch mit einzelnen Kindern ganz anders gespielt oder wenn es ein bisschen Zeit hatte. Aber so in Gruppen war das schwierig. Oder früher hat man es ja oft gemacht, so ältere Leute, die sehen ein kleines Kind und dann sofort, oh, was ist denn? Und meine zweite dachte, was ist das denn? Sofort losgeschrien. Und dann, ja, nicht zurückgelacht, wie das ja die normalen Babys machen, ne? Jeder, der es anlacht, lacht zurück. Meine hat die Stirn in Falten gezogen und hat erstmal geguckt, was ist das denn hier?
Was willst du denn?
Und das ist schon ein bisschen befremdlich für jemand anders. Und für mich war das völlig, völlig klar. Aber man hat das Gefühl, man muss sein Kind immer beschützen oder rechtfertigen, dass es so ist, wie es ist. Und ich glaube, deswegen ist das so wichtig zu wissen, dass es diese Persönlichkeitsstruktur einfach gibt und dass das nicht nur Nachteile hat, sondern auch ganz viele Vorteile. Aber zuerst mal fällt das auf, was anders ist wie die anderen. Und dann ist ja so im Instinkt, wenn er eine anders ist, gehört er nicht zu uns, dann wird er so ein bisschen wegsortiert.
Ja. Ja, und ich denke jetzt auch gerade an die Mama im Pickup-Kurs. So, ich weiß jetzt, mein Kind ist scheinbar anders als andere Kinder. Was mache ich jetzt mit dieser Information? Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe weiter zu diesem Pickup-Kurs und stelle mich über mein Kind und sage, es ist halt so, es ist ein bisschen anders. Oder ich sage, okay, so what, dann gehe ich halt nicht zum Pickup-Kurs. Dann machen wir halt was anderes. Ich persönlich würde, glaube ich, eher zur zweiten Variante greifen. Aber da frage ich dich, was würde man Eltern raten? Weil ich könnte mir auch vorstellen, es tut ja dem Kind vielleicht auch gar nicht so gut, wenn es sich da so durchquält, in Anführungszeichen.
Genau. Und was ich auch finde, wie fühlt sich die Mutter dabei? Hochsensible Kinder sind kleine Seismografen. Die spüren, wie es ihrer Mutter geht. Mhm. Und wenn die Mutter jetzt findet, das ist total wichtig, dass wir hier sind und ich fühle mich wohl, dann kann es sich ein bisschen an der Mutter orientieren. Also manchen Kindern hilft es, dass man nicht im Kreis sitzt, sondern vielleicht an einer Raumecke und zuguckt.
Mhm.
Ja. Und erstmal nicht mitmachen muss, sondern einfach nur zuguckt. Wenn das für die Mutter und vor allen Dingen die Leitung des Kurses in Ordnung ist, dass die trotzdem da sind und die Mama ihr Kind auf dem Arm hat und einfach selber zuhört, wie man das machen könnte und dann vielleicht zu Hause das nachvollziehen kann, dann denke ich, ist es in Ordnung. Wenn die Mama sich aber schlecht fühlt und die Leitung sich gestört fühlt durch dieses Kind, dann ist man da nicht gut aufgehoben. Und das ist sehr unterschiedlich.
Naja, und das spürt ja dann auch das Kind.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Also ich kenne Kinder, die wollten irgendwo nicht hin, weil diese Stimmung, die im Raum dann war, konnten sie nicht ertragen. Ja. Also zum Beispiel Stimmung, ein dreijähriges Kind ist im Kindergarten, sagt zu seiner Mama, Mama, wir haben zwei Max in unserer Gruppe. Aber ich weiß immer genau, wen Frau sowieso meint. Und dann die Mutter, ja, woran merkst du das? Weißt du, wenn es von dem einen Max spricht und den Namen sagt, klingt die Stimme viel weicher als bei dem anderen.
Oh.
Dieses Kind war 3 Jahre alt. Mhm. Diese Frau war, diese Kindergärtnerin war sicherlich nicht furchtbar, aber sie hat diese Nuancen gespürt und sie konnte sich ausdrücken. Wenn ich jetzt aber 1 Jahr alt bin, dann spüre ich das auch, kann es aber nicht ausdrücken. Ich kann nur mein Unbehagen ausdrücken. Hier stimmt irgendwas nicht. Hier fühle ich mich nicht wohl. Und dann, wenn das auch nach 2-3 Mal immer noch so ist, dann würde ich da wegbleiben.
Und sag mal, sind das dann auch oft die Schreikinder, die hochsensiblen?
Ja, würde ich sagen. Ja, würde ich schon sagen.
Und das ist dann quasi so ein Signal nach außen, es ist mir zu viel. Könnte man
ja
das so übersetzen?
Ja,
die können
genau
ja nicht reden.
Ja, ja, genau. Es ist mir zu viel, ist irgendwas, ich fühle mich nicht wohl. Ja, das kann auch sein, dass ihnen die Kleidung auf der Haut nicht gut tut oder die Wärme nicht ausreichend oder zu viel ist. Ich habe ja keine Möglichkeiten, mich auszudrücken. Ich habe auch schon ein Kind gehabt, das war ein ehemaliges Frühchen und da wurde ja immer das Essen so reingedrückt. Also es hatte ein bisschen gestörtes Verhältnis zum Essen. Und die Mutter musste das ja immer füttern und wenn es gut getrunken hat, wurde sie gelobt und wenn nicht, eben nicht. So. Und dann zu Hause, sie hatte immer Angst, dieses Kind zu füttern. Trinkt es jetzt oder trinkt es nicht? Und man lernt ja, man soll die Kinder im Arm haben und schön angucken. Und jetzt stell dir vor, jemand schaut dich die ganze Zeit an beim Essen und du siehst, welche Sorge der hat und du fühlst es. Was hat dieses Kind gemacht? Nicht gegessen. Diese Frau wurde immer verzweifelter. Und dann wollte man die in die Psychiatrie tun, weil sie nicht in der Lage ist, ihr Kind zu füttern.
Was?
Sie hätte ein gestörtes Bindungsverhältnis und alleine mit, die Mutter füttert das, aber schaut es nicht mehr dabei an. Ganz im Gegensatz zu dem, was man so lernt. Aber für dieses Kind war das der Horror. Das hat sich von anderen Menschen füttern lassen, die es angelächelt haben, da wo ja gar nichts dabei war, wie oh, hoffentlich trinkst du und ne, dieser Druck war da raus und da hat sich das Kind normal verhalten. Also musste ja die Mutter irgendwas haben. Und das fand ich total krass. Also das war das Krasseste, was ich bis jetzt erlebt habe. So eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Ne? Dieses Kind kommt zu früh auf die Welt, die Mama war überfordert damit. Natürlich, man hat sich anders drauf eingestellt. Dann ständig diese Angst um dieses Kind und dann zu Hause mache ich alles richtig. Das haben ja alle Eltern. Aber wenn das so ausgeprägt ist, die Mutter war auch hochsensibel, dieses Kind auch, und dann mussten wir das entzerren. Ja, wenn sie gefüttert hat, haben wir es so gemacht, dass es zwar Körperkontakt hatte, aber nicht mehr der direkte Blick tief in die Augen, so wie man so lernt. Ja, also manchmal ist das, kann das genau das Falsche sein. Ja, und diese Wiegerei, die man da machen sollte, hat dann der Vater übernommen. Der war da einfach lockerer drauf und hat auch nichts gesagt dazu. Und dann konnte die ein ganz normales Verhältnis entwickeln.
Also ich saß hier gerade mit Gänsehaut, spätestens als du das Wort Psychiatrie erwähnt hattest, ich gedacht habe, es kann doch nicht sein. Wie muss die Mutter sich auch gefühlt haben und wie schlimm muss das für die Mutter gewesen sein, dass das Kind bei allen gegessen hat, nur nicht bei ihr.
Ja, ganz genau.
Und das im Prinzip einfach in Anführungszeichen daran lag, dass das Kind gemerkt hat, oh, bei Mama ist irgendwie Druck dabei.
Genau, aber man kennt es ja von sich auch, wenn man jemand gegenüber sitzt und der beobachtet jedes Ding, was man tut. Ja, das kann nicht jeder vertragen.
Nee. Finde ich auch unangenehm.
Und, ja, ganz, ganz genau. Und dann kommt womöglich noch so ein Kommentar dazu. Du könntest aber ein bisschen mehr. Das ist spätestens im Kleinkindalter ist das auch das Grauen.
Ja.
Ja,
ja, definitiv.
Für beide Seiten. Und dann rutscht man so rein in so eine Falle. Dieses, ich will es ja ganz gut machen und ich mache das so, wie man das machen soll. Ne? Zuwendung und den, ne? Aber es kann einfach auch zu viel sein. Oder ich mir den Druck zu hoch machen. Ja, dass ich durch diesen Druck irgendwie weitergebe, dass der im Raum steht. Und das wäre wichtig zu wissen, okay, ich bin einfach so, ich bin perfektionistisch, sage ich mal. Ich möchte es ganz gut machen, möchte es meinem Kind ganz gut machen. Und wenn das mich anschreit, dann ist es nicht, weil ich schlecht bin, sondern weil das Kind vielleicht mit irgendwas überfordert ist. Das hilft schon, dass ich nicht schuld bin.
Ja, das muss man aber erstmal verinnerlichen.
Ja, das ist nicht so einfach, aber wenn man, sag ich mal, so kleine Interventionen machen kann, wo eine Entspannung reinkommt und man merkt, das wird dann besser, dann kann das ja nicht die Schuld dann sein.
Nee, das ist klar.
Ja. Aber es wird einem gerne eingeredet.
Mhm. Das stimmt. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Materialempfindlichkeit gehen, weil du das vorhin gerade angesprochen hast. Manche Kinder haben ja eine erhöhte Materialempfindlichkeit gegen bestimmte Stoffe. Ich finde, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es sowas überhaupt gibt und habe es jetzt erst im Zuge der Recherchen gelesen und habe dann gedacht, das ist krass, wenn das Kind schreit und man alles schon versucht hat und man nicht weiß, also man sich einfach nicht mehr zu helfen weiß, dass man dass es dann tatsächlich noch an den Klamotten liegen kann oder an der Kleidung, die das Baby trägt.
Das war mir überhaupt zum Beispiel nicht das kleine Zettelchen hinten im Genick.
Ach ja.
Ja? Ja. Ich kenne Leute, die haben die Sachen alle falsch rum angezogen, dass die Nähte außen waren.
Ja, krass.
Ja, aber das sind jetzt nicht so viele, die das haben, ja, dass man so extrem machen muss. Aber wie gesagt, dann kenne ich auch Mütter, die dann gemerkt haben, okay, diese Hose verträgt das Kind ganz gut, dann kaufen die gleich in mehreren Größen, weil sie dann ganz sicher sind, das funktioniert. Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich auch schwierig, aber viele haben mehr so dieses, wenn es in Gruppen so auffällt, wenn es so anders ist wie andere, dann kommen die unter Druck, weil es ja ihr Fehler sein könnte, dass sie es falsch erzogen haben oder das nicht abtrainiert. Oder die älteren Leute sagen dann, ja, das ist doch kein Wunder, wenn du das so abschirmst, ist ja kein Wunder, dass es das nicht lernt, mit anderen umzugehen und sowas. Das macht schon Druck auf die Eltern, ja. Ach, Familienfeste oder so, ja.
Naja, ich denke auch so an Alltagssituationen. Wie sollen denn Eltern mit ihren hochsensiblen Kindern umgehen? Zum Beispiel, wenn man von zu Hause in die Kita mit dem Bus fahren muss und seien es nur 3 Stationen. So, das ist eine Situation schon am Morgen. Es ist vielleicht früh. Dann ist man schon unter Stress gewesen. Dann steht man wahrscheinlich auch noch im Bus, weil es keine Plätze mehr gibt. Dann viele Leute, viele Geräusche, viele Gerüche. Also das muss ja Katastrophe sein für die Kinder. Und für die Eltern ja wahrscheinlich auch, weil sie ja auch hochsensibel sind.
Sie könnten auch hochsensibel sein, vielleicht jetzt nicht so extrem. Sie haben ja gelernt, mit der Situation umzugehen. Was bei hochsensiblen Kindern oder hochsensiblen Menschen oft ist, dass die Übergänge so schwierig sind. Also dieses von zu Hause in die nächste Situation und von der Situation wieder in die nächste. Und sie mögen meistens keine Sachen, die so plötzlich kommen. Also für ein hochsensibles Kindergartenkind, da könnte man schon durch dieses genaue Erklären, was wir jetzt machen, auch die Aufmerksamkeit auf andere Sachen lenken. Ja, also wir steigen in Bus, wir wollen mal gucken, sind heute viele Leute da oder wenig, ja, dass das als spannende Geschichte gemacht wird. Und man geht dann nicht sofort wieder in die nächste Gruppe, sondern ist vielleicht noch einen Moment draußen oder guckt jetzt noch ein Blümchen an oder so, weil Kinder reagieren in der Natur meistens anders. Sie können dann sich schneller regulieren. Also ich kenne Kinder, die müssen erst in die Kita, erst einen Moment in den Garten und dann ist es kein Problem. Von zu Hause ins Auto und dann sofort in die Gruppe klappt vor allen Dingen in der Eingewöhnungszeit dann vielleicht nicht. Aber von zu Hause in den Garten von der Kita, vielleicht nur mit der Erzieherin und dann in die Gruppe und dann ist es kein Problem. Das ist ganz häufig, dass wenn die Übergänge gut gestaltet sind und kommuniziert werden. Ja, bei Geräuschen könnte man auch so, gibt ja so Kopfhörer, die Geräusche so ein bisschen minimieren. Sowas kann man machen. Das muss man dann gucken. Was ist es jetzt genau? Ist es die Unsicherheit, weil es viele Leute sind? Oder ja, will ich das jetzt davor beschützen? Das geht ja nicht, muss ja im Leben zurechtkommen. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass alle Rücksicht nehmen. Aber wenn ich lernen kann, okay, bei mir ist es so, wie kann ich mich schützen? Und dann kann ich, was weiß ich, so ein Halstuch umhaben, wo ein Tropfen Öl drauf ist, was ich jetzt gerne rieche. Hatte ich mal in so einem Überlandbus in Georgien und neben mir saß einer mit einer riesen Knoblauchfahne. Und ich musste noch stundenlang fahren und ich hatte glücklicherweise so ein Halstuch, was ich dann so hoch gemacht habe. Und dann war das kein Problem. Aber solche Dinge könnte man auch einem Kind anbieten, wenn es jetzt mit Gerüchen total ist. Oder mit, wenn ich eine Mütze auftue oder ein Stirnband, kann ich auch ein bisschen Geräusche dämpfen oder ich lenke die Aufmerksamkeit auf was ganz anderes. Wir gucken mal, wie viele rote Ampeln wir heute haben oder solche Geschichten. Das ist weg von den, ach, das ist furchtbar, zu den Sachen, die es auch birgt. Also, dass ich dann auch vielleicht Lust habe, diese Herausforderung anzunehmen.
Das verstehe ich total. Und lass uns mal kurz bei dem Busbeispiel bleiben. Also, wenn wir jetzt dem kleinen Kind sagen, wir sagen dem Kind, was passiert. Pass auf, wir machen jetzt einen kleinen Ausflug, wird auch ein kleines Abenteuer. Also man macht es spannend für das Kind. Dann kommen wir zur Bushaltestelle Und der Bus fällt aus, ersatzlos, und wir müssen in die U-Bahn. Das muss ja für dieses Kind eine Vollkatastrophe sein, oder?
Kann, muss aber nicht. Das kommt jetzt auf meine schöne Geschichte an. Meistens weiß man ja, dass es so Möglichkeiten gibt. Ja, also in Zeiten, wo gestreikt wird, weiß ich ja schon, manches klappt nicht. Oder man sagt, oh, heute fährt der Bus unter der Erde.
Oh.
Ja?
Ja, gute Idee.
Jetzt heute gehen wir nicht oben über die Straße, sondern unten durch. Mal gucken, wie es da ist. Ja, also je nachdem auch, wie alt das Kind ist und was es jetzt ist, ist es das Sicherheitsbedürfnis oder das, was kommt? Im Grunde genommen sind es ja ähnliche Sachen, da sind Menschen drin, wir steigen dann aus. Haltestelle heißt vielleicht ein bisschen anders oder so. Aber sag ich mal, ein hochsensibles Kind, was jetzt nicht Richtung Autismus geht, da ist es dann ganz schwierig, wenn irgendwas
anders läuft als geplant.
Anders läuft, ne? Mhm. Aber sag ich mal, die normal andere Hochsensibilität, die kann eigentlich damit umgehen. Ja. Oder man kann lernen, damit umzugehen.
Kann man das mit allen Alltagssituationen? Also ich stelle mir jetzt vor, einkaufen, gerade kurz vor Weihnachten ist ja, also es ist ja ganz furchtbar, wenn die Schlange bis zum Ende des Supermarktes ist und wir da ewig lange drin stehen. Das sind ja gerade so Extremsituationen, die wir einfach manchmal machen müssen, weil gerade um Weihnachten oder um die Feiertage rum ist es einfach dauerhaft voll in den Geschäften und man kann nicht in Ruhe einkaufen gehen. Also wie können Eltern da auch Kinder gut begleiten, durch diese in Anführungszeichen Extremsituationen durchzukommen?
Also entweder man macht bei diesen Extrem-Shopping-Touren, guckt man, muss ich das Kind unbedingt mitnehmen? Oder gehe ich zu einer Uhrzeit, wo es nicht ganz so ausgeprägt ist? Ganz früh oder ganz spät ist ja auch manchmal. Also da kann ich zuerst mal gucken, muss das Kind unbedingt dabei sein? Oder kann es vielleicht eine Stunde bei einer Freundin sein und ich habe eine Stunde Zeit, aber alleine und mache das in der dreifachen Geschwindigkeit. Oder ich versuche, das Kind einzubeziehen. Kommt jetzt wieder drauf an, ist es Kita oder ist noch viel kleiner. Such mal mit, wir brauchen das und das. Wo könnte das stehen? Dass es auch wieder von dem, was ganz furchtbar ist, ein bisschen abgelenkt ist. Aber das heißt nicht, dass, wenn ich noch die tollsten Ideen habe, dass das immer klappt. Mhm. Ja. Aber man könnte so bestimmte Situationen entschärfen. Also wo man sicher Geduld braucht, ist zum Beispiel Eingewöhnung in die Kita. Das ist für manche Kinder, dauert eben nicht nur 4 Wochen oder noch kürzer, sondern brauchen wirklich lange, bis sie sich da oder dann von einer Gruppe in die nächste, wenn man von den ganz Kleinen eine hochkommt, dass das einfach länger dauert und immer wieder auch so Rückschläge hat. Aber wenn ich als Eltern davon überzeugt bin, dass das eigentlich gut ist für das Kind, strahle ich das auch aus. Und dann kann ich sagen, okay, ich weiß, das ist jetzt schwer für dich, aber ich bin auch davon überzeugt, du schaffst das. Das ist nochmal eine andere Herangehensweise. Und wie gesagt, da kann man Sachen mit entschärfen, aber die Hochsensibilität mache ich damit nicht weg. Die bleibt. Das, was ich lerne, ist, wie ich damit umgehe und auch die Vorteile kennenzulernen. Also wenn jemand Gerüche besonders gut erkennen kann, dann kann ich auch immer wieder so Spiele machen, wo eben das ein Riesenvorteil ist. Was riechst du denn genau? Nicht nur gut, schlecht. Mensch, du bist aber unser guter Riecher. Ne? Hast es sofort gefunden oder...
Ja, oder wenn man was kocht.
Ne? Mit Gewürzen mit Gewürzen auch oder mit Pflanzen. Oder wenn jemand so sehr, sehr empfindsam ist mit der Haut. Ne? Dass man ihm dann Möglichkeiten gibt, auch so unterschiedlich zu finden. Ich kenne ein Kind, das wollte immer alles so anfassen und fühlen und so in Wolle reinfühlen und so. Und das war sehr ausgeprägt und das hat es auch mit 12 noch gehabt, wo die Mutter gesagt hat, naja, als Kleines habe ich das ja noch, aber wenn es jetzt so groß ist. Und die hatten dann so von Schafwolle so Gibt's auch manchmal so zum Filzen auch so, und was sie dann schön fand. Und dann hatte ich es einfach in der Hosentasche und konnte sich auch so regulieren, indem sie durch dieses Fühlen und sich ein Wohlgefühl machen und eine Entspannung machen, konnte sie dann wieder andere Sachen wegstecken.
Ja, das,
also man muss Fantasie haben.
Ja, und so ein paar Skills einfach haben, gucken, was tut dem einen gut und dem anderen.
Genau, und ein anderer ist da vielleicht gar nicht empfindlich in der Hinsicht. Da ist es wieder was anderes, ne?
Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Wenn die Kinder, jetzt mal abgesehen von den Babys, aber wenn die kleinen Kinder noch so jung sind, dann hat man immer so ein bisschen die mütterliche Hand drauf, kann das Kind auch gut beschützen. Wann kommt der Moment, wo man sich vielleicht als Eltern fragt, jetzt ist hier Schluss mit dem Welpenschutz, jetzt musst du dich auch mal durchbeißen. Jetzt gehen wir mal in die Situation. Jetzt stellen wir uns dem mal. Weil ich könnte mir halt vorstellen, ich weiß es ja nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nach hinten raus, wenn man dann erwachsen ist, schwierig werden könnte, wenn man immer vor bestimmten Situationen beschützt wurde oder gar nicht erst mit reingenommen wurde, weil das Kind gesagt hat, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Weißt du, wo kommt der Moment, wo ich als Eltern vielleicht sagen muss, jetzt?
Ich glaube, das kann man von klein auf anfangen, wenn ich selber sicher bin, dass das wichtig ist für mein Kind. Das ist jetzt bestimmt nicht, dass ich in dieser Krabbelgruppe gewesen sein muss. Mhm. Aber dass ich, sag ich mal, in Kita gehe, weil die Eltern arbeiten und weil ich das für die Entwicklung wichtig finde, dann muss es hin. Aber ich kann ihm entgegenkommen, indem ich bei der Kita-Auswahl gucke. Ist es vielleicht ein Waldkindergarten, wo das Kind vielleicht besser klarkommen würde? Also ich denke, dieses darauf zu bauen, dass man das Kind beschützen kann bis ewig, das geht nicht. Auch als Erwachsener, man muss sich bestimmten Situationen stellen. Wichtig ist, dass man nicht denkt, man ist falsch und schlechter dadurch. Also ich bin anders und anders sein ist nicht schlimm. Ich weiß, was bei mir anders ist, aber das hat auch Vorteile. Also dass praktisch meine Hochsensibilität hat Vor- wie Nachteile, wie jedes Ding Licht und Schatten hat. Und wenn ich das eine will, muss ich auf der anderen Seite auch einen gewissen Nachteil hinnehmen. Und wenn ich nicht darauf reduziert werde, auf das, was ich nicht kann, sondern wenn immer wieder Fokus gelegt wird, was es kann, zum Beispiel eine ganz ausgeprägte Empathie, was diese Kinder oder was diese Menschen haben, dieses Mitfühlende mit anderen. Man kann auch dieses nochmal hervorheben oder, ja, wie gesagt, beim Sehen, ne, wie, wenn ich jetzt so Wimmelbilder habe, Wimmelbilderbücher, ne, und dann sieht ein Kind das sofort. Man kann das immer wieder auch praktisch hervorstellen, dass dieses Anderssein auch Vorteile hat. Und dass ich nur mit dem Alter immer mehr Ressourcen und mehr Ausdrucksmöglichkeiten habe, um das zu kompensieren. Aber ich werde das nie wegkriegen. Und als Erwachsener muss ich dann gucken, dass die Umgebung für mich richtig ist. Weil ein Hochsensibler in einer Umgebung, die für ihn gut ist, zum Beispiel unter kreativen Menschen, in der Natur, immer wieder Pausen haben, da kann er ein wunderschönes Leben führen. Er sollte dann vielleicht nicht in Berlin-Mitte wohnen und jeden Tag mit der Straßenbahn fahren müssen, aber es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten oder mich mit anderen Leuten umgeben, die wenigstens zeitweise mein Bedürfnis verstehen, mittragen und auch Strategien gefunden haben, wie sie damit umgehen können.
Mhm.
Weil ich brauche diese Erholungsphasen, um diese anderen Sachen, die belastend sind, wegzustecken.
Aber die Sachen, die belastend sind, muss man ja auch manchmal im Leben machen. Jetzt zum Beispiel Prüfungen und so.
Genau.
Und da müssen sollten hochsensible Menschen einfach einen Umgang finden, wie sie durch diese Situation gut durchkommen und den Blick aufs Positive nicht vergessen. Das hast du nochmal betont, dass das auch für die Eltern so wichtig ist, da immer wieder einen Blick drauf zu lenken. Hey, guck mal, was du alles kannst.
Ganz genau. Und diese eine Prüfung wird jetzt nicht über dein Leben bestimmen. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, wenn sie klein sind und sie lernen dann, du fällst wieder auf, dir ist wieder alles zu viel, alle anderen schaffen das doch, warum bist nur du so, immer fällt man mit dir auf. Diese Sachen sind die Dinge, die man als Erwachsener dann als inneres Kind hat und sein Leben lang dran zu knacken hat.
Also als du das gerade gesagt hast, habe ich richtig gemerkt, dass mich das schon bedrückt, wenn du das nur sagst und mich betrifft das gar nicht. Aber das war gerade schon so, oh, ganz unangenehm. Und wenn ich mir vorstelle, dass Kinder das in sich tragen oder dann nachher auch Erwachsene in sich tragen, weil sie das als Kind ständig gehört haben, da kriege ich gleich eine Gänsehaut.
Ja. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass man da drüber aufklärt, weil wenn Eltern da gar nichts von kennen, dann ist ihnen das ja auch komisch. Und dann reicht schon Familiengeburtstag und dieses Kind soll von Arm zu Arm gereicht werden, weil es doch so süß ist.
Ja.
Dann wissen die Eltern instinktiv, dass das nicht richtig ist, aber sie müssen sich praktisch wehren und das ist unheimlich schwer. Und dann möchte man natürlich lieber, dass man nicht auffällt. Und aus diesem Grund wird das wahrscheinlich gesagt und nicht, weil die Eltern bösartig sind oder sondern auch, sie kommen in eine Überforderung rein, ich mache doch alles und trotzdem ist es nicht genug.
Ja, es ist auch eine schwierige Situation für die Eltern.
Das ist eigentlich immer, aber wenn ich eine hochsensible Person noch bin, die das eigentlich versteht, die ja auch gelernt hat, immer über seine Bedürfnisse hinaus zu gehen, beziehungsweise seine Bedürfnisse nicht ernst zu nehmen, sondern die anderen haben recht, die anderen, das, was für die anderen normal ist, muss für mich auch normal sein. Das ist, glaube ich, das Schwierige. Wenn ich aber weiß, das ist in Ordnung und andere brauchen was anderes oder hören manche Dinge nicht, das weiß man ja selber auch nicht. Also ich weiß ja nur, was ich höre und sehe und fühle. Ich weiß nicht, dass das nicht normal ist. Ja,
für dich ist normal, genau.
Genau, und wenn dann zum Beispiel jemand was fühlt und der andere sagt, da ist doch nichts, und das kriegt man immer wieder gesagt, stell dich nicht so an, da ist doch nichts oder reiß dich zusammen, dann glaubt man ja irgendwann seinen eigenen Empfindungen nicht mehr. Und das sind auch Erwachsene dann hinterher, die vielleicht auch dann in die Depression rutschen, weil sie können es den anderen nicht recht machen. Und das, was sie für sie normal ist, was sie hören, sehen, fühlen, verstehen die anderen nicht. Also bin ich immer außen vor. Leider werden solche Menschen auch gerne mal Mobbing-Opfer.
Das ist eine Spirale, die ich da gerade wieder höre. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen kann. Das ist wirklich so, dass ich gerade gedacht habe, dass man dann ja, wenn man im Erwachsenenalter merkt, oh, ich habe eigentlich anders gefühlt, oh, ich habe Dinge ganz anders gesehen oder wahrgenommen als alle anderen, dass man, man muss ja dann im Prinzip nochmal von vorne anfangen und alles neu erlernen, seine Gefühle auch wahrzunehmen, die Umwelt wahrzunehmen. Wie sehe ich denn die Dinge? Wie stehe ich denn zu Dingen? Welche Gefühle habe ich dabei?
Ja, und viele hochsensible Menschen merken erst, dass sie hochsensibel sind, weil ihre Kinder es sind und weil man heute auch anders mehr dahin guckt. Genau. Und plötzlich denkt, aber ich war doch auch so als Kind. Aber ich weiß dann auch, ich habe es bis hierhin geschafft. Und was habe ich geschafft? Und was habe ich, oder was hat mir geholfen, damit umzugehen? Oder was hat mich dann durch krank gemacht? Und dann kann ich auch nochmal anders auf mein Kind eingehen.
Wenn ich
es einfach weiß.
Also, liebe Eltern, es ist ganz, ganz wichtig, hinzuschauen bei euren kleinen Kindern oder vielleicht auch schon bei euren Babys. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht und vielleicht auch nicht ganz sicher seid, ist mein Kind hochsensibel oder nicht, guckt doch auch gerne mal bei Claudia auf der Seite vorbei. Das ist www.nestgefühle.ue. Claudia, hab vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch. Gibt es noch was du abschließend noch sagen möchtest?
Also, jedes Kind, egal wie sensibel es ist, ist gut so, wie es ist. Und ich denke, wenn mich das vermittelt kriegt und dass ich, egal wie ich bin, geliebt bin, das ist die beste Grundlage, die man mitgeben kann. Und wenn ich selber merke, ich bin auch hochsensibel und leider ist es mir nicht so gut gegangen, in meiner Kindheit auch nochmal Frieden mit sich und seiner Umwelt zu finden und sagen, es ist nie zu spät für eine gute Kindheit, indem ich mich praktisch damit auseinandersetzt und auch mir jetzt langsam mit dem Kind zusammen immer mehr Bedürfnisse befriedigen kann, die vorher vielleicht einfach unter den Tisch gefallen sind.
Ja, das waren ganz, ganz liebe Worte. Alles Gute für euch da draußen und alles Gute für dich, liebe Claudia. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe, ihr konntet jetzt ein besseres Verständnis dafür mitnehmen, was Hochsensibilität bei Babys und Kleinkindern bedeutet und wie sie sich im Alltag zeigen kann. Und vielleicht habt ihr auch neue Impulse bekommen, wie ihr euer Kind in herausfordernden Situationen ruhiger und sicher begleiten könnt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr diesen Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns am nächsten Montag. Bis dahin alles Liebe, eure Emmy.